Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Josephine Schulz. Hallo. Die Präsidentschaftswahl in den USA bleibt auch heute das bestimmende Thema. Es steht immer noch nicht fest, wer das Rennen machen wird, Trump oder Biden. In mehreren Bundesstaaten wird noch ausgezählt und der Abstand zwischen beiden Kandidaten ist teilweise sehr gering. Wie der aktuelle Stand ist und wann wir mit Ergebnissen rechnen können, besprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin vor Ort. Weitere Themen in dieser Sendung: die Gefahr islamistischer Anschläge. Nach der Terrorattacke in Wien haben heute der österreichische Nationalrat und auch der Bundestag darüber beraten. Außerdem soll EU-Staaten erstmals das Geld gekürzt werden, wenn sie gegen rechtsstaatliche Prinzipien verstoßen. Aber erstmal natürlich der Blick in die USA. Doris Simon beobachtet dort für uns das Geschehen. Frau Simon, wie ist die Lage in den verbleibenden Bundesstaaten? Zeichnet sich da ein Ergebnis ab?
Noch nicht wirklich, aber vielleicht ein Trend. Es ist dabei geblieben, Joe Biden hat mehr Wege, mehr Möglichkeiten zu gewinnen als Donald Trump. Immer noch steht die Nadel offiziell auf 253 für Biden, 213 für Trump nach der Zählung von CNN. Da ist Arizona noch nicht eingerechnet. Arizona, in diesem ursprünglich republikanischen Staat, liegt Joe Biden noch vorn. Es wird aber weiter ausgezählt. Es geht um mindestens 350.000 bis 400.000 Stimmen, die dort noch ausgezählt werden müssen. Und der Vorsprung von Joe Biden ist etwas kleiner geworden. 68.000 Stimmen liegt er jetzt noch vor Donald Trump. In Georgia ist es hochspannend. Georgia auch ein tief republikanischer Staat in den letzten Jahrzehnten. Dort liegt Donald Trump aktuell noch 15.000 Stimmen vor. Es werden nur noch wenige Prozent fehlen für die totale Auszählung. Aber diese wenigen Stimmen kommen vor allem aus den Countys rund um Atlanta und die wählen traditionell demokratisch, haben also auch bei den direkt abgegebenen Stimmen sehr überwiegend für Joe Biden gestimmt. Biden müsste hier 63-65% holen, um in Georgia das Ergebnis zu seinen Gunsten umzudrehen. Und jetzt kommen wir in die Arithmetik. Er braucht ja, das haben wir eben gesagt, noch 17 Wahlmännerstimmen mindestens, um die erforderlichen 270 zu haben. Mit Georgia, mit Arizona hätte er die. Er hätte die auch mit Georgia und Nevada. In Nevada legt Joe Biden gerade noch mal 8.000 Stimmen vor Donald Trump. Da wird man sehen müssen, was da bei den letzten Verbleibenden auszuzählen herauskommt. Und Pennsylvania, was ja sehr lange Zeit, weil zuerst nur die in den Wahllokalen abgegebenen Stimmen gezählt werden durften, sehr lange lag da Donald Trump vor, ne? Und inzwischen ist der Vorsprung von Donald Trump da auf 116.000 geschrumpft und dort müssen noch mehr als 500.000 Stimmen ausgezählt werden und auch die vor allem aus Countys, die etwa in der Hauptstadt und um die Hauptstadt Philadelphia und Pittsburgh herumliegen, also Countys, die auch sehr stark tendieren, demokratisch zu stimmen. Also auch da sehr spannend, alles offen.
Und ist aber jetzt schon absehbar, wann das Ergebnis feststehen könnte?
Ja, wenn wir nochmal auf die Arithmetik gucken, Joe Biden, wie gesagt, muss mindestens, je nachdem wie groß, er muss zwei der Bundesstaaten noch gewinnen. Wenn er Nevada gewinnt und wenn er zum Beispiel Georgia gewinnt, dann könnten wir heute Abend schon wissen, was los ist. Arizona hat bekannt gegeben, dass es erst morgen die Stimmen bekannt geben will, also die Endauszählung der Stimmen. Das heißt, dann würde sich das noch etwas hinziehen. Und Pennsylvania wollte eigentlich auch erst morgen fertig sein. Wir haben ja diese unglaublichen Mengen an Briefwahlstimmen, 2,2 Millionen, zehnmal so viel wie das letzte Mal, die sie erst seit dem Wahltag zählen dürfen. Und nicht abzusehen, ob die früher fertig sind. Der Trend wäre dann klar, aber das Endergebnis sicher noch nicht. Mhm.
Trump hatte ja schon vorher voreilig seinen Sieg verkündet und will in mehreren Bundesstaaten juristisch gegen die Auszählung vorgehen. Hat das denn irgendeine Aussicht auf Erfolg? Also könnte das am Ergebnis noch mal was ändern?
Er hat ja mehrere Verfahren, die Republikaner haben mehrere Verfahren angestoßen. In Wisconsin soll es eine Nachzählung geben, da lag und liegt Joe Biden mit 20.000 Stimmen vor. Wisconsin hat schon mal nachgezählt in einer landesweiten Wahl 2016. Das geht sehr schnell, damals stellte sich raus, dass 131 Stimmen falsch gezählt waren. Die Wahlbehörden sind da sehr zuversichtlich, wenn das gemacht werden muss, dann ist das kein Problem. Dann kann man das leisten, auch in der erforderlichen Zeit, ohne dass dort umstürzende Ergebnisse bekannt werden. Es gibt einen Fall, Pennsylvania, der liegt vorm Supreme Court. Der ist vom Supreme Court vor den Wahlen abgelehnt worden, eilig behandelt zu werden. Und zwar geht es darum, um die Stimmen, die den Poststempel des 3. November tragen, aber später erst in den Wahllokalen eintrudeln, weil die Post ja aus bekannten Gründen, Einsparungen und so weiter, so langsam ist in diesem Land. Dagegen haben die Republikaner geklagt, dass diese Stimmen, die später ankommen als der 3. November, gewertet werden. Die werden aber schon vorsichtshalber in Pennsylvania in allen Wahllokalen extra zur Seite geschoben und besonders behandelt, sodass, falls da was nachkommen könnte, man da sehr schnell drauf eingeht. Aber es ist auch anzunehmen, dass der Supreme Court sich erst damit befasst, wenn Pennsylvania wirklich das Zünglein an der Waage wird. Das könnte sein, dass dies gar nicht erst der Fall sein wird.
Doris Simon mit dem aktuellen Stand aus den USA. Und wir haben es gerade schon in den Nachrichten gehört. Es gab heute auch wieder Proteste. Katharina Wilhelm berichtet unter anderem von Ausschreitungen in Portland.
Wie die Polizei mitteilte, hat es am Mittwochabend Ausschreitungen am Rande einer Demonstration in der Innenstadt Portlands gegeben. Menschen hätten unter anderem Feuerwerkskörper auf Polizisten geworfen. In Portland sei deswegen die Nationalgarde aktiviert worden. Auch in der Westküstenstadt Seattle im Bundesstaat Washington ist es zu Demonstrationen gekommen. Die Polizei spricht dort von teilweise gewaltsamen Aktionen, bei denen die Beamten und ihre Einsatzfahrzeuge direkt angegriffen wurden. Die Wut der Demonstrierenden richtet sich gegen die US-Regierung und US-Präsident Donald Trump. Dieser möchte die Auszählung einiger Wahlzettel stoppen lassen und will unter anderem wegen Wahlbetrugs klagen. Auch in den kommenden Tagen muss weiter mit Demonstrationen in Seattle, Portland und in vielen anderen US-Städten gerechnet werden.
Katharina Wilhelm. Auch deutsche Politiker dürften gespannt auf das enge Rennen gucken. Denn gerade für die internationalen Beziehungen bei Fragen von Klimaschutz, Verteidigung, Handel und so weiter macht es durchaus einen Unterschied, ob 4 weitere Jahre Trump bevorstehen oder ob mit einem Machtwechsel im Weißen Haus wahrscheinlich auch eine andere Form der Zusammenarbeit einziehen würde. Klaus Remme mit einem Stimmungsbild.
Offizielle Reaktionen etwa der Bundesregierung oder gar des Bundespräsidenten auf die dramatische Entwicklung in den Vereinigten Staaten sucht man vergeblich. Das ist auch richtig so, erklärte der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, Norbert Röttgen, CDU, heute Morgen hier im Deutschlandfunk.
Die Wahl ist noch nicht ausgezählt. Es ist offen, wie sie ausgeht. Es war sehr offen über den ganzen Tag hinweg. Nun nähert sich Joe Biden einem Sieg an, aber er ist noch nicht da. Und darum ist es klar, dass für Regierungsstellen oder gar dem Bundespräsidenten als Staatsoberhaupt zunächst die Ergebnisse da sein müssen.
Doch wenn schon nicht als Stimme der Bundesregierung, so äußerte Vizekanzler Olaf Scholz doch immerhin seine persönliche Ansicht zum Bestreben Donald Trumps, das Wahlergebnis jetzt durch juristische Schritte in seine Richtung lenken zu wollen. Scholz gestern Abend in der ARD.
Ich glaube, das ist vorher angekündigt worden, dass solche Gerichtsverfahren stattfinden könnten, aber es ist wenig überzeugend. Es muss jetzt ausgezählt werden nach Verfahren, die vorher festgelegt worden sind. Und zur Demokratie gehört es, dass man das Wahlergebnis akzeptiert. Das sollte auch für amtierende Präsidenten so sein.
Auch wenn Joe Biden in den nächsten Stunden in den amerikanischen Medien nach weiteren Auszählungen etwa in Arizona und Nevada auf die notwendige Anzahl von 270 Wahlmännern kommen sollte, sagt der ehemalige US-Botschafter in Berlin John Kornblum eine unklare und hektische Phase voraus. Auch Röttgen rechnet erst in Wochen mit einer endgültigen Entscheidung für den Wahlsieger. Kornblum, der die aktuellen Entwicklungen von Tennessee aus verfolgt, erklärte in Interviews mit dem Deutschlandfunk und dem ZDF heute Morgen die für viele rätselhafte Stärke von Donald Trump.
Das, was viele Leute wie ich zum Beispiel auch an Trump schlecht finden, finden viele Leute gut, weil er aggressiv ist, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich würde sagen, das ist schlechter Regierungsstil, aber für viele Leute, die wirklich enttäuscht sind oder sogar verbittert sind mit der neuen Globalisierung, ist er genau das Rezept für eine Heilung mindestens ihrer Seele.
Biden sei der richtige Mann, den Versuch zu unternehmen, das Land zu einen, fügte Kornblum hinzu. Auch aus Sicht der Europäer wäre Joe Biden die bessere Alternative, so sieht es sicherlich die Mehrheit der Verantwortlichen in der Europäischen Union. Mit Blick auf das Agieren von Trump sprach Manfred Weber, CSU, der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, von schweren Stunden für die Demokratie. Im Morgenmagazin erklärte Weber seine Präferenz für Biden.
Wir brauchen jemanden im Weißen Haus, mit dem wir einfach schlicht reden können. Über Klimaschutz, über die Frage, wie wir mit Russland und dem Iran umgehen. Über die Fragestellung, wie wir in der Welt von morgen unsere Handelsbeziehungen organisieren. Wir brauchen einen Partner. Und deswegen, glaube ich, mache ich keinen Hehl draus, dass Joe Biden sicher ein Partner wäre.
Unabhängig davon, wer am 20. Januar als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt wird, hält Norbert Röttgen eine Lehre für zwingend.
Dass wir uns ganz anders, viel substanzieller, mit mehr Ressourcen, mit mehr Geld, mit mehr politischer Initiative in dieses transatlantische Verhältnis, in diese Partnerschaft einbringen müssen.
Und ja, bestätigte er hier im Deutschlandfunk, das bedeutet auch zusätzliche Mittel für die eigene Verteidigung und Sicherheit.
Klaus Remme mit dem deutschen Blick auf die US-Wahl. 4 Menschen wurden Anfang der Woche in Wien von einem Attentäter getötet. Viele weitere wurden schwer verletzt. Und je mehr Informationen nach und nach über den Angreifer bekannt werden, desto mehr Fragen stellen sich auch mit Blick auf die Sicherheitsbehörden. Denn wie schon vorher bei anderen Anschlägen in Europa war es auch in diesem Fall so, dass der Täter als Sympathisant des IS bekannt war. Österreichs Kanzler Sebastian Kurz fordert jetzt mehr Befugnisse für die Sicherheitskräfte. Clemens Fehrenkotte berichtet.
Innenminister Karl Nehammer hat Vorwürfe zurückgewiesen, wonach Polizei und Verfassungsschutz nach Erhalt einer Warnung der slowakischen Behörden im Sommer über den späteren Attentäter untätig geblieben seien. Dem Verfassungsschutz sei es nach dem Hinweis aus der Slowakei in kurzer Zeit gelungen, den Täter zu identifizieren. Die slowakischen Behörden hätten jedoch Mitte Oktober nicht, Zitat, abschließend abklären können, ob es sich tatsächlich um den Mann gehandelt habe, der Munition für ein Schnellfeuergewehr habe kaufen wollen. Wiens Landespolizeidirektor Gerhard Pürstl erklärte,
dass alle gegenteiligen Behauptungen, dass eine Meldung eingelangt wäre und dass daraufhin nichts geschehen wäre und weder Staatsschutz noch Kriminalpolizei tätig geworden wären, einfach nicht der Wahrheit entspricht.
Die bisherigen Ermittlungen hätten zur Festnahme von 15 Personen geführt, deren Identität den Behörden zuvor bekannt gewesen sei und die aus dem Umfeld des 20-jährigen Attentäters stammen würden. Franz Ruf, Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.
Man sieht, dass alle dem radikal-islamistischen Milieu zuzuordnen sind. Und sie waren alle Gegenstand, auch in unterschiedlichen Gruppierungen, von Überwachungen und Maßnahmen des Verfassungsschutzes. Darum hatten wir vom Personenkreis eine gute Kenntnis und wie wir die Identität des Täters hatten, konnten wir rasch auf diese Personen dann natürlich zugreifen.
Nach Angaben von Innenminister Karl Nehammer führt einer der Ermittlungsstränge mit, Zitat, unmittelbarem Täterbezug neben der Schweiz in ein weiteres Land. Aufgrund der laufenden Ermittlungen wolle er den Namen dieses Landes nicht nennen. Bereits am Vormittag kam es im Parlament zu einer mitunter heftig geführten Debatte über mögliche Pannen im Vorfeld des Terroranschlags vom vergangenen Montag. Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, es brauche mehr rechtliche Möglichkeiten im Kampf gegen den islamistischen Extremismus.
Es ist für die wenigsten Menschen verständlich, dass jemand, der sich dem IS in Syrien anschließen wollte, vorzeitig aus der Haft entlassen wird und weitgehend unbehelligt unter uns leben kann, nur weil er fälschlicherweise vorgibt, sich dem Terror abgewandt zu haben.
Kurz mahnte eine stärkere internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen den Islamismus an. SPÖ und FPÖ warfen dem Regierungschef sowie Innenminister Nehammer vor, die Verantwortung für mögliche Pannen und Fehler im Vorfeld des Terroranschlags auf andere abwälzen zu wollen. Ein Misstrauensantrag der FPÖ gegen Innenminister Nehammer erhielt keine Mehrheit.
Der Beitrag von Clemens Fehrenkotte. Und der Anschlag in Wien war längst nicht der einzige mutmaßlich islamistische Terrorakt in den letzten Wochen. Nur kurz vorher wurden ja in Nizza 3 Menschen ermordet. In Afghanistan wurden über 20 Menschen getötet und ebenfalls in Frankreich der Lehrer Samuel Paty enthauptet. Frankreich will jetzt die Grenzkontrollen wegen Terrorgefahr verschärfen. Und auch für Deutschland geht der Präsident des Verfassungsschutzes davon aus, dass wir mit Anschlägen rechnen müssen. Mit der Bedrohungslage in Europa hat sich heute der Bundestag beschäftigt und Panayotis Gavrilis hat das verfolgt.
Es ist ein Satz des Bundesinnenministers Horst Seehofer, der nahelegt, dass es Verbindungen des islamistisch motivierten Attentäters von Wien nach Deutschland geben soll.
Wir haben ja durch den Fall in Wien auch Bezüge nach Deutschland hin zu Gefährdern, die 24 Stunden, ja, rund um die Uhr an 7 Tagen überwacht werden.
Was genau Seehofer mit Bezüge meint, wird in der Aktuellen Stunde im Bundestag zum Thema islamistischer Terrorismus nicht deutlich. Ein Sprecher des Innenministeriums erklärte der dpa auf Nachfrage, es gäbe in der europäischen Islamismus-Szene einen hohen Vernetzungsgrad über Landesgrenzen hinaus, sodass man auch im vorliegenden Fall von entsprechenden Kontakten ausgehen könne. Es sei nunmehr eine Kernaufgabe der deutschen Sicherheitsbehörden, diese zu bewerten und auf Relevanz zu überprüfen. Seehofer selbst betonte heute im Bundestag, die höchste Bedrohung sei zwar nach wie vor der Rechtsextremismus, aber die Gefahr durch den islamistischen Terrorismus bestehe unverändert fort.
Ohne dass wir Angst machen, wir beschreiben die Realität. Mit Anschlägen muss auch bei uns jederzeit gerechnet werden.
Eher ungewöhnlich für einen Innenminister fordert Seehofer keine Gesetzesverschärfungen oder die Befugnisse von Geheimdiensten zu erweitern. Womöglich auch, weil sich die Koalition erst jüngst darauf geeinigt hatte, den Nachrichtendiensten die umstrittene Überwachung von Messenger-Diensten zu ermöglichen. Mit Repression, Prävention, Überwachung, Integration, Abschiebungen, so stemme man sich mit aller Kraft gegen diesen barbarischen Terror, so Seehofer.
Unser Kampf gegen Terrorismus richtet sich nicht gegen den Islam, sondern gegen fanatischen und gewalttätigen Extremismus.
Die Mordanschläge von Paris, Nizza und Wien seien eine, Zitat, Kriegserklärung an die Freiheit, so Tino Chrupalla, Co-Bundessprecher der AfD.
Was hindert uns daran, diese Leute unverzüglich in ihre Heimatländer abzuschieben?
Seehofer selbst hatte entgegnet, es sei zu kurz gesprungen, wenn man glaube, man könne das alles durch das Aufenthaltsrecht lösen. Die meisten der aktuell 615 islamistischen Gefährder hierzulande seien entweder deutsche Staatsbürger oder haben neben dem deutschen Pass noch einen weiteren Pass. Das bedeutet, sie dürfen erst gar nicht abgeschoben werden. Der FDP-Abgeordnete Stefan Thomae fordert, mehr deutsche Imame auszubilden, die, so Thomae, in unserem Verständnis von Meinungsfreiheit und Kritik in ihrer Religion predigten. Der Grüne Konstantin von Notz warnt indes vor einer Spaltung der Gesellschaft.
Es ist das erklärte Ziel von Terroristen, einen Keil in unsere Gesellschaft zu treiben. Lassen wir das zu, gewinnen sie, so einfach ist das.
Es sei bedrückend, wenn man im Wartezimmer einer Arztpraxis sitze und Leute zusammenzucken, wenn ihr Name aufgerufen werde, sagt die Fraktionsvorsitzende der Linken, Amira Mohamed Ali.
Wie ich haben auch viele Muslime nach jedem islamistischen Anschlag die Sorge, dass jetzt Vorbehalte gegen sie wachsen.
Auch im Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz ging es heute weiter um die Rolle der Behörden. Denn viele der islamistischen Terroristen, die in Europa Anschläge verübt haben, waren den Behörden bereits bekannt. So der Attentäter von Wien, genauso wie Anis Amri. Der Anschlag auf dem Weihnachtsmarkt vor knapp 4 Jahren habe verschiedene Schwachstellen in der Terrorabwehr offenbart, räumte heute BKA-Chef Holger Münch ein. Die Schwachstellen seien inzwischen größtenteils beseitigt, so der Chef des Bundeskriminalamtes.
Panayotis Gavrilis über die Bundestagsdebatte zu Terrorgefahr. Über den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus wurde auf EU-Ebene jetzt lange gestritten. Es geht darum, ob Ländern Geld gekürzt werden kann, wenn sie sich nicht an Rechtsstaatsprinzipien halten. Staaten, die davon potenziell betroffen sein könnten, Polen und Ungarn zum Beispiel, waren da natürlich sehr dagegen. Die EU-Staaten haben sich dann auf einen Kompromiss verständigt, aber den wiederum fand dann das Parlament viel zu lasch. Nun gibt es offenbar eine Einigung. Paul Vorreiter.
Als Meilenstein auf dem Weg zu einer Einigung zu EU-Haushalt und Corona-Hilfsfonds bezeichnet der deutsche EU-Botschafter Michael Klaus den Kompromiss, den die deutsche Ratspräsidentschaft mit dem Parlament ausgehandelt hat. Zufrieden zeigt sich der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner, der für die liberale Renew-Fraktion am Verhandlungstisch saß.
Wir haben nicht das, was wir uns erhofft, gewünscht haben als Europäisches Parlament, aber dieser Kompromiss, der lässt sich sehen, denn die Rechtsstaatlichkeit kann so signifikant geschützt werden.
Und so soll es ablaufen. Die EU-Kommission schlägt vor, dass ein Land wegen Rechtsstaatlichkeitsdefiziten sanktioniert wird. Eine qualifizierte Mehrheit der Mitgliedstaaten muss diesen Beschluss bestätigen. Das sind 15 von 27 Ländern, die für 65% der EU-Bevölkerung stehen. Findet ein Land, ihm soll zu Unrecht das Geld gekürzt werden, kann es das Thema zur Chefsache erklären. Dann beschäftigen sich die EU-Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen damit. Das Verfahren lässt sich so verzögern, aber nicht verhindern. Der grünen Europaabgeordnete Daniel Freund sieht darin auch einen Vorteil gegenüber den sogenannten Artikel 7-Verfahren gegen Polen und Ungarn, die zwar bis zum Stimmentzug führen können, aber Einstimmigkeit erfordern und bislang ohne Wirkung geblieben sind.
Beim Artikel 7-Verfahren sehen wir eben seit Jahren, dass einfach am Ende nicht entschieden wird. Wir haben jetzt hier sehr klare Zeitgrenzen reingeschrieben, dass also eine Entscheidung nicht einfach verschleppt werden kann, sondern dass der Rat, wenn die Kommission einen Vorschlag für Sanktionen macht, innerhalb von 3 Monaten allerspätestens entscheiden muss.
Auch hat das Parlament den Anwendungsbereich ausgeweitet. Nicht nur geht es wie ursprünglich vorgesehen um Sanktionen bei einer nachweislichen Beeinträchtigung des EU-Haushalts durch rechtsstaatliche Mängel. Bestraft werden auch Probleme bei der Unabhängigkeit der Justiz und schwerwiegende Steuervergehen. Der Mechanismus schützt Mittel aus allen EU-Fonds sowie Geld aus dem Corona-Wiederaufbaufonds.
Und wir können sehr chirurgisch mit diesem Instrument arbeiten, also genau die Budgetlinien zum Beispiel einfrieren, die der Regierung am meisten Schmerzen bereiten, sodass sie dann wieder sich an die Rechtsstaatsprinzipien hält.
Auch könnte das neue Instrument schon präventiv zum Einsatz kommen, also bereits bei drohenden Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit im Zusammenhang mit dem EU-Gemeinschaftshaushalt. Offiziell müssen Rat der Regierungen und Plenum des EU-Parlaments den Rechtsstaatsmechanismus noch bestätigen, das gilt aber als Formalie. Damit qualifizierter Mehrheit abgestimmt wird, könnten Ungarn oder Polen nicht blockieren. Aber sie könnten danach eine Einigung zum EU-Haushalt und dem Corona-Wiederaufbauprogramm verhindern. Was den Unmut vor allem der südeuropäischen Länder nach sich ziehen würde, die in der Corona-Not auf das Geld warten. Der FDP-Abgeordnete Moritz Körner denkt, dass es soweit nicht kommen wird.
Orbán droht zwar jetzt, dem gesamten Haushalt immer noch nicht zuzustimmen, wegen dieser Rechtsstaatlichkeitsklausel. Ich glaube, er wird das am Ende nicht machen. Er blufft hier.
Gerade jetzt im Zuge der Präsidentschaftswahl in den USA wurde auch wieder stärker thematisiert, dass die EU eigenständiger werden muss. Für die europäische Zusammenarbeit in Sachen Verteidigung gibt es das Bündnis PESCO und heute wurde auf EU-Ebene darüber beraten, ob und unter welchen Bedingungen sich daran auch Drittstaaten beteiligen dürfen, was dann zum Beispiel mit Blick auf Großbritannien eine Rolle spielt. Bettina Klein mit den Ergebnissen.
Alle Staaten der EU bis auf Dänemark und Malta beteiligen sich an der ständigen strukturierten Zusammenarbeit, kurz PESCO, die vor knapp 3 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. 47 Projekte gibt es bereits, wie ein Logistiknetzwerk und ein Medizinkommando. Beide werden von Deutschland koordiniert. So bescheiden sich diese Anfänge auch ausnehmen mögen, es war ein Meilenstein für die Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung, um den lange gerungen wurde und der de facto erst mit dem Austritt Großbritanniens möglich wurde, das hier immer eine Konkurrenz zur NATO witterte. Nach dem Brexit war das Vereinigte Königreich höchst interessiert, sich an PESCO-Projekten beteiligen zu können. Auch andere Staaten außerhalb der EU zeigten großes Interesse. Deutschland und weiteren EU-Ländern war es wichtig, nicht nur, aber vor allem auch NATO-Partner wie die USA, Kanada und Norwegen beteiligen zu können. So wurde die Drittstaatenregelung nun unter deutscher Ratspräsidentschaft verabschiedet. Sie sieht vor, dass sich Nicht-EU-Staaten an einzelnen PESCO-Projekten beteiligen können, unter bestimmten politischen und rechtlichen Voraussetzungen, die grundsätzlich erfüllt sein müssen. Es geht jeweils um eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Die Projekte selbst prüfen die Anfrage und übergeben sie bei Interesse an den Rat. Die 25 PESCO-Staaten in der EU müssen am Ende zustimmen, und zwar einstimmig. Ziel ist es, die Verteidigungsfähigkeiten der EU weiterzuentwickeln. Wenn Drittstaaten dazu einen Beitrag leisten können, sind sie herzlich willkommen.
Bettina Klein mit den Informationen aus Brüssel. Die Entwicklungen in der Corona-Pandemie sind seit Beginn der US-Wahl in der Öffentlichkeit ein bisschen in den Hintergrund getreten. Die Zahl der Neuinfektionen steigt allerdings weiter. Fast 20.000 wurden heute für Deutschland gemeldet. Für alle Betriebe, die jetzt während des Teil-Lockdowns geschlossen bleiben müssen, gibt es jetzt aber ein bisschen mehr Klarheit. Heute wurden die Details zu den staatlichen Hilfen bekannt. Theo Gers.
Möglichst einfach und unbürokratisch soll den Unternehmen geholfen werden, die wegen des Teil-Lockdowns im November schließen müssen. Bezugspunkt für alle Zahlungen ist der durchschnittliche Wochenumsatz vom November letzten Jahres. Davon werden zunächst andere staatliche Fördergelder, etwa Überbrückungshilfen oder das Kurzarbeitergeld, abgezogen. Den verbleibenden Umsatz ersetzt der Staat dann zu 75%. Solo-Selbstständige, die von stark schwankenden Monatsumsätzen leben, können alternativ zum November 2019 auch den Durchschnitt ihrer Monatsumsätze des letzten Jahres heranziehen. Junge Firmen, die vor einem Jahr noch gar nicht existierten, greifen hilfsweise auf den Oktober dieses Jahres zurück oder nehmen die durchschnittlichen Umsätze seit ihrer Gründung. Solo-Selbstständige profitieren zudem von einer weiteren Vereinfachung. Bis zu einer Höhe von 5.000 Euro können Sie die Novemberhilfe selbst beantragen. Sie brauchen also zum Beispiel keinen Steuerberater. Geholfen wird auch den indirekt betroffenen Unternehmen. Klassische Beispiele sind Wäschereien, die jetzt keine Hotelwäsche mehr zu reinigen haben, oder Dienstleister, die im Hintergrund von jetzt verbotenen Konzerten ihr Geld verdienen. Sie können Hilfen beantragen, wenn Sie nachweislich und regelmäßig 80% Ihrer Umsätze mit Unternehmen erzielen, die jetzt geschlossen bleiben. Die Novemberhilfe ist auf 1 Million Euro pro Unternehmen begrenzt. Hilfen, die darüber hinausgehen, müssen noch von der EU-Kommission genehmigt werden. Darum bemüht sich die Bundesregierung gerade. Um eine Überförderung zu vermeiden, werden Umsätze, die mehr als ein Viertel vom letzten November betragen, angerechnet. Dies betrifft zum Beispiel Hotels, die noch Geschäftsreisende beherbergen dürfen. Lange gerungen wurde auch um die Restaurants. Ersetzt werden bei ihnen nur die Umsätze, die sie im eigentlichen Betrieb erzielen, also mit der Bewirtung am Tisch oder an der Theke. Wenn Sie also Ihre Umsätze vom November letzten Jahres heranziehen, müssen Sie Ihre damaligen Außerhausverkäufe herausrechnen. Dafür werden im Gegenzug die Außerhausverkäufe in diesem November 2020 außen vor gelassen. Restaurants und Gaststätten dürfen damit also außer Haus unbegrenzt dazu verdienen, ohne den Anspruch auf die Novemberhilfe für den Restaurantbetrieb im engeren Sinne, Stichwort Bedienung am Tisch, zu verlieren.
Der Beitrag von Theo Gers. Für Ländereien und Gebäude, die ihnen vor rund 200 Jahren weggenommen wurden, bekommen die Kirchen heute noch jedes Jahr hunderte Millionen Euro an Entschädigung. Das kann nicht auf ewig so weitergehen, finden die Oppositionsparteien Linke, Grüne und FDP und haben einen Vorschlag erarbeitet, wie die Staatskasse sich langfristig von diesen Kosten befreien könnte. Gudula Geuter.
Gut 500 Millionen Euro zahlen die Bundesländer an die großen christlichen Kirchen im Jahr. Es sind erhebliche Einnahmen, rechnet der kirchenpolitische Sprecher der AfD Volker Münz vor, allerdings bei weitem nicht die größten.
Es geht nicht um die 12 Milliarden Euro Kirchensteuer, denn das sind Mitgliedsbeiträge, oder um Zuschüsse für Kirchenrenovierungen, Diakonie, Kindergärten und Ähnliches.
Die Gründe für diese regelmäßigen Staatsleistungen liegen 200 Jahre und mehr zurück. Durch Enteignungen in der Reformation und durch den Reichsdeputationshauptschluss brachen den Kirchen die Einnahmen weg. Durch Vertrag oder Gesetz verpflichteten sich die Vorläufer der Bundesländer zum Ersatz. Als Dauerleistung waren sie nicht gedacht. Seit über 100 Jahren steht im immer noch gültigen Artikel 138 der Weimarer Reichsverfassung: Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf. Geschehen ist das nie. Es sei höchste Zeit, befand Christine Buchholz für die Linkspartei.
Es wäre zutiefst ungerecht, wenn die Kirchen bis in alle Ewigkeit Gelder vom Staat erhielten für Ereignisse, die mehr als 200 Jahre zurückliegen.
FDP, Grüne und Linke wollen mit ihrem gemeinsamen Gesetzentwurf Grundsätze für spätere Einigungen jedes Bundeslandes mit den Kirchen aufstellen. Zu aller Nutzen, so Benjamin Strasser, FDP.
Wir machen ein faires Angebot an die Kirchen. Sie haben die historische Chance, um auf Basis eines realistischen Kompromisses mit den Ländern individuelle und passgenaue Lösungen auszuhandeln.
5 Jahre sollen die Länder für Verhandlung und Gesetzgebung Zeit haben, bis zu 20 Jahre für die Zahlung. Die ist, je nach Bundesland, ganz erheblich. Der Entwurf orientiert sich an den Grundsätzen des Bewertungsgesetzes. Daraus ergibt sich ein Faktor von 18,5 der jährlichen Leistung. Vor der noch laufenden Bundestagsdebatte hatten die Redner der 3 Fraktionen betont, dass katholische und evangelische Kirchen inzwischen für solche Verhandlungen durchaus offen seien, auch weil die Staatsleistungen den Gläubigen heute nicht mehr vermittelbar seien. Allerdings ist die Höhe der Ausgleichszahlungen umstritten. Dem Christdemokraten Philipp Amthor schien der Vorschlag niedrig, der AfD ist er zu hoch, die Verpflichtungen des Staates seien bereits abgegolten. So funktioniere das nicht, antwortete Lars Castellucci, SPD.
Wenn ich früher zur Miete gewohnt habe und nach 10 Jahren meinem Vermieter gesagt hätte, hör mal zu, ich zahle jetzt lang genug Miete, das reicht jetzt, eigentlich habe ich jetzt mal das Recht, da zu wohnen, damit abgegolten, dann hätte der mir doch auch gesagt, in Deutschland nicht.
Trotzdem ist auch er mit dem Entwurf nicht zufrieden, denn zahlen müssten die Länder. Auch für die CDU-CSU ist das der Grund, abzuwarten. Hermann Gröhe.
Wir brauchen diese umfassenden Konsultationen. Wir brauchen weitere Diskussionen.
Ins Benehmen setzen ist immer gut, aber dafür hatten wir jetzt 100 Jahre Zeit.
Antwortete Konstantin von Notz für die Grünen.
Informationen von Gudula Geuter. Und damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Wir schauen natürlich auch im Laufe des Abends weiter auf die Entwicklungen in den USA und informieren Sie über den aktuellen Stand. Um kurz nach 7 dann dazu auch ein Kommentar. Ich bin Josephine Schulz. Tschüss und danke fürs Zuhören.